SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch. CDU-Chef Laschet ist offenbar zum Rückzug bereit. Das hat Laschet nach Angaben aus der Partei bei der Schaltkonferenz der Unionsfraktion angekündigt. Demnach will er einen geordneten Übergang einleiten. Laschet reagiert damit auf den wachsenden Unmut in seiner Partei und der Fraktion gegen seine Person. Der Vorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Münster, wurde im SWR-Gespräch deutlich.
Also ich frage mich schon an der einen oder anderen Stelle, wann denn jemand zu Armin Laschet geht und sagt, Armin, das war's. Denn das ist eine Niederlage gewesen. Und ich habe mir noch nicht so richtig endgültig das Bild machen können, ob er das schon erkannt hat, dass das eine Niederlage war.
Das hat er jetzt wohl erkannt. Während die Union also ihre Scherben zusammenkehrt, haben die anderen drei ihre Gespräche aufgenommen. SPD, Grüne und FDP sondieren zum ersten Mal gemeinsam. Sie loten also aus, ob sie miteinander können und wollen oder eben nicht. Dabei war im Vorfeld eines besonders wichtig: Vertrauen. Das haben alle Seiten immer wieder betont, auch heute, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
26 Menschen aus drei Parteien an einem Tisch. Die Gespräche sollen vertraulich bleiben. Wir haben uns eiserne Disziplin auferlegt, hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing und Grünen-Parteichef Robert Habeck betonten in der Sendung die Bedeutung gegenseitigen Vertrauens. Der Erfolg kann nur darin liegen, dass alle mal kurz die Klappe halten, so Habeck wörtlich. Die Dreierrunde tagt abgeschirmt. Heute gehe es um die gemeinsame Vorstellung, wie Deutschland sich entwickeln soll, hieß es aus allen drei Parteien. Es würden aber auch die Knackpunkte angesprochen, so SPD-Generalsekretär Klingbeil. Für die Grünen ist das der Klimaschutz, für die FDP heißt das keine Steuererhöhungen. Das betonten beide Parteien noch einmal vor der Gesprächsrunde. Einen Zeitplan, wie es danach weitergeht, gibt es noch nicht.
Manchmal wünscht man sich ja schon die gute alte Zeit zurück. Dabei muss man in diesem Fall gar nicht so wahnsinnig weit zurückgehen. Es reichen 1,5 Jahre. Damals nämlich war noch nichts von wegen Corona. Damals war Fastnacht, Fasching, Fasend, Karneval gerade vorbei. Der erste Lockdown sollte erst rund eine Woche später kommen. Gerne würde man heute wieder in die Corona-freie Zeit zurück und wieder ohne die jetzt gültigen Einschränkungen leben. Dafür aber, so sagen es die Entscheider immer wieder, ist die Impfquote hierzulande noch zu niedrig. Tatsächlich dürften aber mehr Menschen geimpft sein als bisher angenommen. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass die Quote rund 5 Prozentpunkte höher liegen dürfte. Birte Sönnigsen.
Offenbar wurden nicht alle Impfungen im System erfasst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es unter anderem Probleme bei den Meldungen von mobilen Impfteams und Betriebsarztpraxen gegeben haben könnte. Für Spahn ist damit klar, dass im Herbst und Winter keine weiteren Beschränkungen nötig sein werden. Die höhere Impfquote reicht aber aus Sicht des Gesundheitsministers noch nicht aus, alle Beschränkungen aufzuheben. In Innenräumen sollen weiter die Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten. Abstandsregeln und Maske tragen blieben besonders in Bus und Bahn weiter wichtig. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die neuen RKI-Daten für plausibel. Auch aus seiner Sicht reicht die Impfquote noch nicht für das Ende aller Corona-Beschränkungen.
Die Schilderungen sind eindrücklich und erschreckend. An der bosnisch-kroatischen Grenze werden Flüchtlinge aus der EU geprügelt. Nach ARD-Recherchen sind es Polizisten, die mit ihren Schlagstöcken auf die Menschen einschlagen. Bilder, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, die es aber eben doch gibt, weil es die Gewaltexzesse an der Grenze tatsächlich gibt. Es ist ein trauriger Höhepunkt beim Umgang mit Flüchtlingen an den Außengrenzen der EU. Entsprechend fallen die Reaktionen in Brüssel aus. Jakob Mayer berichtet.
Ylva Johansson nennt die Berichte schockierend. Die EU-Innenkommissarin ist nach eigenen Worten äußerst besorgt über Aufnahmen von der kroatisch-bosnischen Grenze und aus Griechenland, die Misshandlungen von Flüchtlingen zeigen. Laut Johansson gibt es offenbar koordinierte Gewalt an den EU-Außengrenzen und Beweise dafür, dass EU-Mittel missbraucht werden. Die Kommissarin erwartet nach eigenen Worten von der kroatischen Regierung eine gründliche Untersuchung und sie kündigte eine Überprüfung durch ihre Behörde an, ob EU-Geld missbraucht wurde. Mit Blick auf Migranten aus Afghanistan erklärte Johansson, dass die EU seit der Machtübernahme durch die Taliban 22.000 Menschen aufgenommen habe. Nach ihrer Darstellung haben sich viele Mitgliedstaaten bei einer Videokonferenz bereit erklärt, ihre Aufnahmezusagen fürs kommende Jahr zu erhöhen. Dabei geht es um Menschen, die schon aus Afghanistan in direkte Nachbarländer geflohen sind. Allerdings sind nicht alle EU-Staaten bereit, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen.
Kennen Sie das Buch Schwarz auf Weiß oder Das verlorene Paradies oder Donnernde Stille? Oder ich könnte noch eine ganze Reihe aufzählen, aber ehrlich, ich kenne kein einziges davon. Geschrieben hat sie Abdulrazak Gurnah aus Tansania. Auch von ihm hatte ich bisher noch nichts gehört. Aber so ist das halt oft bei der Vergabe von Nobelpreisen. Da tauchen dann plötzlich einem bisher unbekannte Namen auf. Abdulrazak Gurnah hat heute den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen. Sophie Donges berichtet aus Stockholm.
Der Schriftsteller Abdulrazak Gurnah wurde in Tansania geboren und emigrierte als Student nach Großbritannien. Dort lebt und arbeitet er seit den 60er Jahren. Bis vor kurzem war Gurnah Professor für Literatur an der Universität in Kent. Die schwedische Akademie hob sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten hervor.
Fokus Südwest.
In Idar-Oberstein hat die Trauerfeier für den erschossenen Tankstellenmitarbeiter begonnen. Rund 400 Menschen hatten sich bis zum Morgen angemeldet, darunter auch die Mutter des Opfers, Oberbürgermeister Frühauf und Innenminister Lewens. Ein Kunde hatte den 20-Jährigen Mitte September vermutlich wegen eines Streits um die Maskenpflicht erschossen. Die Tat hatte eine bundesweite Debatte über die Gewaltbereitschaft unter Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen ausgelöst. Als ich noch in der Grundschule war, kam es immer wieder vor, dass der Unterricht mal kurz unterbrochen werden musste, weil man sein eigenes Wort nicht mehr verstand und das der Lehrerin, die es in diesem Fall war, schon gar nicht. Grund waren die Sirenenübungen, die es in schöner Regelmäßigkeit gab. Heute gibt es diese Übungen kaum noch, schon allein, weil es kaum noch Sirenen gibt. Und gibt es doch mal einen Probealarm, bleiben die Sirenen trotzdem oft stumm, weil sie kaputt sind. Zuletzt hatte das ja im Ahrtal fatale Folgen. Nicht zuletzt deshalb hat die rheinland-pfälzische Landesregierung jetzt beschlossen, viel Geld auszugeben. Nach Angaben des Innenministeriums soll das Sonderförderprogramm des Bundes um 4 Millionen Euro aufgestockt werden. Armin Angeler mit den Einzelheiten.
Damit stünden nach Verabschiedung des nächsten Landeshaushalts insgesamt rund 8 Millionen Euro zur Verfügung, so das Ministerium. Mit dem Geld könnten bestehende Sirenen modernisiert oder neue Sirenen angeschafft werden. Innenminister Lewens sagte im Innenausschuss des Landtags, nach der Flutkatastrophe stellten sich viele Kommunen die Frage, wie die Bevölkerung besser gewarnt werden könne. Die Sirene sei dabei ein zentrales Warnmittel, das am eindeutigsten als Warnung erkannt werde. Die Kommunen könnten das Geld beantragen. Die Bundesförderung werde bereits in Kürze zur Verfügung stehen. Über die Landesförderung muss der Landtag noch entscheiden.
Geht es Ihnen auch manchmal so? Da geht man seines Weges und plötzlich, husch, fährt ein Auto vorbei, aber man hört gar nichts. Das gilt natürlich auch für E-Scooter, E-Motorroller oder E-Bikes. Das ist das Erschreckende an der E-Mobilität, könnte man sagen. Man hört die Dinge einfach nicht. Demnächst könnte der Schreck aber im wahrsten Sinn des Wortes noch größer werden. Warten Sie mal ab, wenn Sie einen E-Lkw überholt. Daimler baut solche Wagen jetzt, nämlich in seinem Lkw-Werk in Wörth in der Südpfalz. Birgit Baltes war beim Produktionsstart dabei.
Die Verantwortliche der Daimler-Lkw-Sparte, Karin Rathström, sagte, der erste Elektro-Lkw mit Stern sei ein großer Schritt in Richtung CO2-neutralem Straßengüterverkehr. Rathström kündigte außerdem an, die Serienfertigung elektrischer Lkw am Standort künftig stark auszuweiten. Der Betriebsratsvorsitzende des Wörther Werks, Thomas Zwick, sprach von einem historischen Moment. Von dem Werk in der Südpfalz werde die Zukunft des Transports abhängen. Es würden hier neue Arbeitsplätze und Berufsbilder entstehen. Der e-Aktros ist mit einer maximalen Reichweite von 400 Kilometern für den regionalen Zuliefererverkehr ausgelegt, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie.
Und sonst so?
Am Dienstag sollte es schon soweit sein, wurde aber vom Winde verweht. Heute nun war es soweit. Der Kölner Dom steht wieder in seiner ganzen Pracht da, ohne Gerüst. Weder links, rechts, oben, unten, kein Gerüst. Die Kirche war schon lange nicht mehr so zu bewundern, 10 Jahre genau. Kein Wunder, dass Dombaumeister Peter Füssenich seine Freude nicht verbergen konnte.
Für mich ist das heute auch ein ganz besonderer Moment, weil mit der Gerüstabnahme vom Nochturm des Domes auch 10 Jahre harte Arbeit am Dom abgeschlossen sind. Der Dom glänzt jetzt wieder ohne Gerüst an der Westfassade und das dürfte nicht nur mich, sondern auch viele Kölnerinnen und Kölner freuen, für die jetzt der Dom endlich wieder das Fotomotiv geworden ist, das er immer gewesen ist.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.